Heute genau vor einem Jahr auf die amerikanische Verfassung schwor, da wusste man, dass einiges anders werden würde. Inzwischen sitzt ein Systemsprenger im Weißen Haus, nur seine eigene Moral verpflichtet. Weiterer Höhepunkt am Wochenende, die Drohung von Strafzöllen gegenüber allen Ländern, die Grönland nicht an die USA verkaufen wollen. Europa will sich nicht erpressen lassen, braucht die Amerikaner aber für den militärischen Schutz und als Wirtschaftspartner. Wir spielen nach den Regeln des Rechts, so Frankreichs Präsident Macron heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Aber wie umgehen mit jemandem, der nur die eigenen Regeln kennt? Trumps Zollaffront. Reicht es jetzt? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Stormy Annika Mildner ist Direktorin des Espen-Instituts Deutschland. Das ist Teil des globalen Espen-Netzwerks. Das ist eine Denkfabrik zur Förderung der transatlantischen Beziehung und einer offenen Gesellschaft. Kerstin Kohlenberg ist Redakteurin im Ressort Dossier von der Zeit. Sie war davor bis 2021 Korrespondentin in den USA für ZDF, Tagesspiegel und auch für die Zeit. Volker Dreyer ist Außenhandelschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und zugeschaltet aus Straßburg, dort tagt nämlich zurzeit das Europäische Parlament, ist David McAllister von der CDU. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments. Schönen guten Abend, Herr McAllister. Herr McAllister, ich würde auch ganz gerne mit Ihnen beginnen. Jetzt ist Donald Trump ein Jahr im Amt und man weiß eigentlich gar nicht, mit welchem Thema man zuerst beginnen soll. Hat Donald Trump jetzt mit der Drohung von Strafzöllen in der Grönland-Sache, hat er jetzt tatsächlich eine rote Linie überschritten? Reicht es jetzt?
Ja, schönen guten Abend aus Straßburg. Das Europäische Parlament tagt hier zur Plenarwoche. Wir hatten heute eine mehrstündige Debatte zur Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Und durch die Bank weg war in vielen Redebeiträgen eben auch eine große Nachdenklichkeit. Denn machen wir uns nichts vor, die transatlantische Partnerschaft und das NATO-Bündnis gehen durch eine schwere Krise. Denn das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, ist ja unerhört, dass ein NATO-Mitglied, in diesem Fall das wichtigste NATO-Mitglied, die territoriale Souveränität und Integrität eines anderen NATO-Partners offen in Frage stellt und dann auch noch andere Staaten, die sich solidarisch mit
Fall regelbasiert und mit Verlässlichkeit antworten muss und mit einer gemeinsamen Stimme sprechen muss. Und dabei eben auch klare rote Linien aufzeigen muss. Grönland ist eine solche rote Linie und da muss man eben auch bereit sein, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und die EU-Kommission hat sich darauf vorbereitet, schon letztes Jahr im Hinblick auf die Zollandrohungen, die ja von der Trump-Administration kamen, bevor dann der Handelsdeal mit den USA im Sommer gemacht worden ist. Da sind also schon bestimmte Pfeile im Köcher, die man jetzt auch ziehen kann. Und man muss sich darüber Gedanken machen, welche weiteren Maßnahmen man eben ziehen kann, wenn es tatsächlich dann zu Maßnahmen oder eben auch weiteren Zöllen aus den USA käme. Also wie beispielsweise das Ziehen des sogenannten Anti-Coercion-Instruments, des Anti-Zwangsmaßnahmen-Instruments.
Ja, können wir gleich nochmal ausführlicher darüber reden. Ich will nur ganz gerne erstmal von Ihnen jemals eine Einschätzung, wo Sie sagen, Frau Kohlenberg, sagen Sie auch, das war jetzt ja eine rote Linie, das war jetzt an diesem Wochenende, das war einfach gerade die Umdrehung zu viel gegenüber Europa, was man da aus dem Weißen Haus gehört hat.
Ja, und denn Trump ist ja eigentlich umgeben von vielen Leuten, die sich Nationalisten nennen und die sagen und auch immer wieder beschreiben, wie wichtig eben die Nation ist und welche emotionale und identitäre Bindung Menschen an ihr eigenes Land haben. Und diesen Effekt sieht er halt jetzt. Also ist was anderes zu sagen, ich verhandle mit der EU über bestimmte Zölle, als ein Land erstmal verbal anzugreifen und ihm quasi die Souveränität abzusprechen oder zu sagen, ich bin hier der Stärkere und ich nehme mir dich. Also die enorme Wut und ich glaube auch die enorme Fähigkeit, ins Risiko zu geben, das sieht er jetzt möglicherweise und hat es unterschätzt oder hat möglicherweise auch nicht genügend mit Leuten gesprochen, die ihn dahingehend hätten beraten können.
Mhm. Herr Dreyer, wie war Ihre Reaktion, als Sie das erstmal gehört haben? Und was bedeutet das für die Wirtschaft, wenn es wirklich zu diesen Zöllen kommt?
Also ich glaube, wir haben seitens der Wirtschaft gegenüber dem jetzt deutlich schwieriger gewordenen Handelspartner und großen Investitionsstandort, das ist der größte Investitionsstand deutscher Unternehmen außerhalb Europas, aber auch innerhalb Europas, außerhalb Deutschlands, die USA, also ganz wichtig. Viele Unternehmen haben dort ihr Geld eingesetzt, beschäftigen Menschen. Also ich glaube, wir waren sehr konziliant. Und das sieht man auch in dem zwischenzeitlich geschlossenen Deal zwischen der Europäischen Union und den USA, der noch nicht durch das Europäische Parlament durchgegangen ist. Aber es mehren sich gerade die Stimmen bei den Unternehmen, die sagen, es ist jetzt an der Zeit, resoluter aufzutreten, selbst wenn es mein eigenes Geschäft schädigen würde.
Mhm. Herr McAllister, hat sich Europa vorher zu klein gemacht, dass Trump sich das alles rausnehmen kann? Also Sie, Herr Dreyer, sagt, es war konziliant, wie man mit in den USA umgegangen ist und mit den Zöllen vorher. War man zu nett eigentlich?
Also die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster Verbündeter und auch unser wichtigster internationaler Handelspartner. Insofern hatten wir immer ein Interesse und haben Interesse an funktionierenden transatlantischen Beziehungen. Aber das, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, ist schlicht inakzeptabel. Und jetzt ist eben wichtig, dass die Europäische Union entschlossen und geschlossen reagiert, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen und dass wir auch sagen, wir sind bereit, mit der amerikanischen Seite in einen Dialog einzutreten, auch über die zukünftige Arktispolitik, über legitime Sicherheitsfragen, aber unter einer Bedingung, dass die Souveränität und Integrität Grönlands und damit des Königreichs Dänemarks nicht in Frage gestellt wird. So einfach ist das. Und insofern muss die Antwort sein, dass Europa auf der einen Seite ruhig bleibt und nicht zur Eskalation beiträgt. Wir wollen deeskalieren. Wir haben ja auch gar nicht mit dieser Eskalation angefangen. Das war ausschließlich die amerikanische Seite. Aber auf der anderen Seite müssen wir sehr prinzipienfest sein und eben sagen, das sind rote Linien und wir werden uns das so nicht bieten lassen. Und deshalb ist eben so wichtig, dass zum Beispiel jetzt das Europäische Parlament in einem ersten Schritt beschlossen hat, dass die Zollvereinbarung vom Sommer letzten Jahres erstmal auf Eis gelegt wird. Und damit werden die geplanten abgesenkten Zölle für US-Industrieprodukte erstmal nicht in Kraft treten. Und das ist etwas, was Donald Trump dann wiederum seinen Wählerinnen und Wählern zu erklären hat.
Mhm. Und trotzdem ist es natürlich nicht ganz einfach für die EU, unser Verhältnis zu manövrieren, weil wir eben in bestimmten Bereichen schon von den Amerikanern abhängig sind. Warum im Sommer dieser Deal geschlossen worden ist, der ja tatsächlich sehr asymmetrisch ist, also wir haben viel mehr Zugeständnisse gemacht als die Amerikaner, hat letztendlich ja zwei Gründe. Das eine ist unsere starke Abhängigkeit bei Sicherheitsfragen und wir sind eben nicht alleine verteidigungsfähig. Da sind wir auf die Amerikaner angewiesen. Und das zweite ist eben, wie Volker Dreyer das ja auch beschrieben hat, unsere enorme Interdependenz und wirtschaftliche Integration und dass die USA eben unser wichtigster Wirtschaftspartner eben auch sind. Und wenn wir sagen, wir ziehen jetzt die Strafzölle, wir gehen mit zusätzlichen Maßnahmen gegen die USA vor, dann schaden wir eben auch immer unserer eigenen Wirtschaft. Und da muss man sich halt überlegen, wie lange kann man so einen Wirtschaftshandelskonflikt dann auch durchhalten, denn wir werden auf jeden Fall niedrigere Wachstumsraten haben. Es wird sich auf unsere Arbeitsmarktzahlen auswirken. Und es ist halt schon eine Frage in einer Situation, in der wir uns ohnehin schon nicht so rosig befinden, wie lange wir denn das tatsächlich durchhalten. Genau. Und deswegen versucht eben die Kommission da so einen Weg, so einen Mittelweg zu finden. Und das ist eben nicht so einfach.
Und was wäre da ein guter Weg? Oder der Mittelweg?
Ich glaube, das ist gerade ein tatsächliches Austarieren. Auf jeden Fall schauen, also es gibt ja schon das Zollpaket, ne? Also was quasi in der Schublade liegt, das kann eingesetzt werden. Und da hat die Kommission eben schon sehr genau geschaut, welche Produkte, wenn man da Zölle verhängt, tun den USA weh und tun uns nicht so stark weh. Ja? Wenn man dann eben noch einen Schritt weiter geht und schaut, von welchen Produkten, europäischen Produkten, sind die USA besonders abhängig und sich überlegt, darauf Exportbeschränkungen zu verhängen, dann müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit unseren Unternehmen um, die dann darunter leiden. Ne? Also die stark abhängig sind vom US-Markt und ob man da eben eine Kompensation machen müsste. Das sind alles Dinge, über die man dann eben auch nachdenken muss und das ist dann eben auch nicht so einfach.
Mhm. Ja, wir wahrscheinlich in der Situation, die wird immer kosten. Also ich glaube, wir kommen ohne Kosten und auch ohne großes ein Hit in der Wirtschaft, da kommt man nicht raus. Also wir werden diesen Mittelweg, in dem keiner leidet und nur ein bisschen, den werden wir wahrscheinlich nicht schaffen.
Machen Sie es mal konkret. Was heißt das? Kosten Arbeitsplatz?
Und in weniger Investitionen, weniger Export. Man muss ja neue Wege finden, um Produkte, andere Märkte zu erschließen. Das dauert ja natürlich. Also das hat ja alles schon begonnen. Aber jetzt wäre ja im Grunde genommen diese langsame Entwicklung, der wir gerade zuschauen, müsste dann exponentiell viel schneller gehen. Und das führt natürlich erstmal dazu, dass Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, weil irgendwie reduziert wird und Gelder nicht fließen, dass die ja, also an allen Stellen wird es weniger werden. Aber die Amerikaner werden natürlich auch leiden. Und die Frage ist ja, das ist ja jetzt so eine Art Tit for Tat. Also wer zuckt zuerst und wie viel ist man bereit zu geben? Also ein sehr plastisches Bild ist ja, Europäer schicken ein paar Soldaten nach Grönland und die Deutschen sind die Ersten, die wieder gehen. Nachdem die Zolldrohung von...
Soweit ich weiß, war diese Erkundungsmission ja auch nur für ein paar Tage genauso eingesetzt.
Aber vorher hieß es, wir wissen noch nicht genau, wie lange wir hier sind. Die anderen sind ja noch da. Die Deutschen sind ja die Einzigen gegangen sind. Und die Dänen, die haben noch mal 100 Leute geschickt. Also das ist ja auch alles ein Streit, der in Symbolik stattfindet. Ja. Und diese Symbole muss man, glaube ich, mitdenken, weil auf die Dinger guckt.
Ja, und dann, Herr Dreyer, wie stark ist dann da die deutsche Stimme? Also wir schauen ja jetzt viel auf die mögliche Reaktion der EU. Aber wo sagen Sie dann, welche Möglichkeiten hat Deutschland und was würde das auch für unsere Industrie bedeuten oder für unsere Wirtschaft?
Also ich glaube, wir müssen viel stärker den europäischen Kontext sehen und bearbeiten. Das geschieht aktuell auch. Das geschieht schon auf der europäischen Ebene selbst. Es wird jetzt in der Administration, sage ich jetzt schon, in der Legislatur von Ursula von der Leyen in ihrer zweiten Amtszeit von Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Wir sehen hier gute Ansätze, die sogenannten Omnibus-Pakete, um bürokratische Lasten zu reduzieren und dieses Thema in Angriff zu nehmen. Also eigene Hausaufgaben zu machen, Standortbedingungen zu verbessern. Wir sehen, dass wir trotz des Rückgangs oder dass wir den Rückgang des Handels, der Exporte aus der deutschen Perspektive, aber letztlich betrifft es ganz viele Länder Europas, mit den USA, im letzten Jahr sind die Exporte um fast 10% zurückgegangen, dass wir es kompensieren konnten, dass wir also diversifizieren konnten, dass wir eigene neue Märkte besser erschlossen haben. Das dauert. Ja, das sind jetzt Anfänge. Wir sind trotzdem nur auf eine Stagnation und das ist viel weniger, als wir ursprünglich das in den Jahren zuvor gewohnt waren. Damit der Außenhandel hat immer Impulse in die Konjunktur Deutschlands gebracht. Jetzt konnten wir es zumindest kompensieren, obwohl ganz zwei wichtige Märkte nachgelassen haben. Und das sind die Vereinigten Staaten, das ist aber auch China als Absatzmarkt. Mhm. Und das konnten wir kompensieren. Das muss unterstützt werden durch Freihandelsabkommen. Jetzt ist das mit den Mercosur-Ländern von der Kommissionsseite jetzt abgeschlossen worden. Jetzt stehen noch andere Entscheidungen aus. Aber das sind die Wege, wo wir dann auch das jetzt als Investment sehen müssen, was gerade passiert. Oder ich will es anders sagen, als Hallo-Wach-Erlebnis. Wer das jetzt nicht merkt, ja, wann denn dann?
Mhm. Bleiben wir mal vielleicht direkt beim Thema Mercosur. 25 Jahre hat man verhandelt, Herr McAllister, und jetzt ist man so weit, dass man sagt, okay, das kann jetzt umgesetzt werden, aber es gibt noch ein Hindernis. Vielleicht erzählen Sie uns kurz aus dem Europäischen Parlament, was uns da morgen erwartet oder worüber da abgestimmt wird in Sachen Mercosur.
Also Herr Dreyer hat recht, die Europäische Union muss wettbewerbsfähiger werden. Das bedeutet, den Binnenmarkt zu stärken, den Binnenmarkt zu vertiefen und zu vollenden. Das bedeutet, Bürokratie abzubauen. das heißt auf Industrie und auf Forschung zu setzen. Und es bedeutet eben auch, weitere Handelsabkommen abzuschließen. Und das Mercosur-Abkommen ist ja jetzt über 25 Jahre verhandelt worden. Ursula von der Leyen war jetzt zur Unterzeichnung in Paraguay und in Brasilien. Und jetzt liegt eben morgen im Europäischen Parlament ein Antrag von Kolleginnen und Kollegen vor, die dieses Abkommen nochmals zur juristischen Prüfung an den Europäischen Gerichtshof überweisen wollen. Das ist aus meiner Sicht natürlich nur ein Vorwand, um dieses Abkommen nochmals zu verzögern. Dieses Abkommen ist in den letzten Jahren juristisch rauf und runter geprüft worden. Und ich hoffe sehr, dass es morgen eine Mehrheit im Europäischen Parlament gibt für das gegen die Überweisung, gegen die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, dass wir dann auch bei einer nächsten Plenarsitzung dann auch als Europäisches Parlament endgültig grünes Licht für dieses Abkommen geben können. Es hat lang genug gedauert und dieses Mercosur-Abkommen wäre so ein Baustein, wie wir als Europäische Union auch unsere Abhängigkeiten von den Vereinigten Staaten von Amerika im Handelsbereich absenken können. Aber weitere Abkommen müssen folgen. Mexiko sollte unter Dach und Fach gebracht werden. Und wir sollten zügig vorankommen bei den Verhandlungen beispielsweise mit Indien und mit Indonesien.
Ja, und denken Sie, dass das genau Donald Trump sehr verärgert hat? Also dass die Drohung der Strafzölle kam ja so ziemlich zeitgleich mit der Reise, glaube ich, von Frau von der Leyen. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Also wenn ich den amerikanischen Präsidenten richtig verstanden habe, sind diese zusätzlichen Strafzölle, die er jetzt angedroht hat, die gelten genau diesen 8 Staaten, ja, den 6 EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen und das Vereinigte Königreich, die sich solidarisch mit Dänemark und Grönland erklärt haben und die auch bereit waren, im Rahmen einer Erkundungsmission auch einen Beitrag genau dazu zu leisten, was doch der angeblich dem amerikanischen Präsidenten so wichtig ist, die Sicherheit in der gesamten Arktis und speziell in Grönland zu verbessern. Also insofern, diese Zölle, über die wir jetzt reden, da ist ein direkter Zusammenhang zur Debatte rund um Grönland beziehungsweise rund um das Königreich Dänemark.
Ja, trotzdem war es so eine Zeitgleichheit, Frau Müller, ja, das war ja so irgendwie verwunderlich.
Es weiß ja keiner so genau, was den amerikanischen Präsidenten reitet. Ja. Ich frage mich manchmal, ob er es selber weiß.
Ja, also wenn man sich die nationale Sicherheitsstrategie anschaut, der Trump-Administration, die ja Anfang Dezember vorgelegt worden ist, dann ist ja ein wichtiges Baustein da drin eben der Einflusssphären und der Schutz quasi des amerikanischen Hinterhofes. Und wenn wir jetzt als Europäer eben Handelsabkommen rechts und links mit dem amerikanischen Hinterhof abschließen, dann ist es schon etwas, was der Trump-Administration nicht so gut gefallen dürfte. Mhm. Und ob das mit Mexiko ist, was ja quasi eine Modernisierung eines bereits bestehenden Abkommens ist, Mercosur oder eben auch mit Kanada, wo wir ein Abkommen haben, dann ist es schon sehr der amerikanische Hinterhof. Ich würde vielleicht noch einen Punkt dazu sagen. Auf der einen Seite ist es wichtig für uns, eben neue Märkte zu erschließen. Auf der anderen Seite ist Mercosur oder wäre es, wenn es dann eben auch hoffentlich umgesetzt wird, also ratifiziert und umgesetzt, ein total wichtiges politisches Signal, dass es immer noch Länder in dieser Welt gibt, die an einem regelbasierten Handel interessiert sind, ne? Also die eben nicht transaktionale Handelsabkommen nach dem Recht des Stärkeren abschließen wollen, also wie jetzt die Handelsdeals vom letzten Sommer der Trump-Administration, sondern eben Freihandelsabkommen, wo es klare Regeln gibt für den Marktzugang, wo es einen Streitschlichtungsmechanismus gibt, wo es ein Nachhaltigkeitskapitel gibt. Das ist schon ein total wichtiges Signal und umso mehr da mitmachen, umso besser ist es.
Ich setze sogar darauf, dass in Davos so ein Signal kommt. Und zwar von ostasiatischen Partnerländern aus dem Asien-Pazifik-Raum, Australien, afrikanische Länder, sogar Indien, die, sagen wir mal, im WTO, im Welthandelskontext nicht immer die Vorreiter waren, eher die Bremser, aber jetzt die Situation auch ein bisschen anders betrachten, und lateinamerikanischen Ländern. Und ich glaube, das hat die US-Administration schon gewurmt, ja, dass Frau von der Leyen in Paraguay das unterzeichnet hat.
Jetzt hat sich der US-Präsident heute Abend zuversichtlich gezeigt, Frau Kohlenberg, dass im Streit mit dem NATO-Partner Grönland, Dänemark, dass es da eine Lösung gibt, eben mit den NATO-Partnern zum Thema Grönland. Wie zuversichtlich sind Sie? Also er sagt, wir werden eine Lösung finden, die für uns gut ist und auch für die NATO. Wie zuversichtlich sind Sie da?
Also erstmal ist es hier eine absolute Stimmungsänderung, ne? Also von den Bildern, die er auf Social Media gepostet hat und dem, was er vorher gesagt hat, das ist ja absolut gewesen.
Die können Sie noch mal eben beschreiben, die Bilder?
Man hat auf der einen Seite gesehen, zwei Schlitten, die im Eis fahren und der eine biegt halt nach China ab und der andere biegt nach Amerika ab. Es gibt also sozusagen keine Alternative für Grönland. Entweder wird China euch übernehmen oder wir beschützen euch.
Und es gab ja jetzt auch Bilder, wo die europäischen Staats- und Regierungschefs davor sitzen vor einer Karte, wo Kanada, Venezuela, Grönland und die Vereinigten Staaten durch alle in der amerikanischen Fahne zu sehen
ja,
sind.
Ja, genau. Das war ja schon so siegestaumelig. Also ich habe Venezuela, ich habe den Iran bebombt, das war alles, hat alles auf mein Konto eingezahlt. Das wollte keiner vorher und hinterher waren sie alle damit okay. Also ich kann auch meine Leute, ich kann die Amerikaner davon überzeugen, dass das, was ich mache, richtig und gut ist. Also der war ja schon auch so bestärkt durch diese ganzen Erlebnisse. Und jetzt den nächsten Schritt. Jetzt erweitere ich das Territorium Amerikas. Und dass er jetzt den Satz sagt, dass was auch für die NATO gut ist, das bedeutet ja, dass er zu einem Deal, zu einem Gespräch zumindest mal bereit ist. Mhm. Also ich glaube, das bedeutet schon sehr viel. Das ist, hat er in einem Kontext gesagt, wo er auch schon eingeräumt hat, dass die Bilder von Minnesota, von der Frau, die erschossen worden ist, von einem ICE Agent, dass er da auch beide Seiten verstehen kann. Also ganz plötzlich ändert er seinen Tonfall. Ich denke mir, das hat viel damit zu tun, dass im Moment gerade der Dollar schwächelt, dass die Börsen 2 Punkte runtergegangen sind, also dass da viel in Bewegung ist und dass er möglicherweise schon merkt, dass das, was er macht, enorme Auswirkungen hat, die ihm nicht zugutekommen.
Mhm. Herr McAllister, wie zuversichtlich sind Sie da, dass es da eine Lösung gibt und was für eine Lösung könnte das sein, Ihrer Meinung nach?
Also natürlich hoffe ich, dass es eine Lösung geben wird. Deshalb sind ja diese Gespräche morgen in Davos auch so wichtig, aber entscheidend wird sein, wie Sie sagen, wie diese Lösung dann aussehen wird. Wir haben als Europäische Union ein ureigenes Interesse an einer vernünftigen transatlantischen Zusammenarbeit. Und wir setzen weiterhin auf Dialog und Kooperation mit der amerikanischen Seite, aber das setzt eines voraus, gegenseitigen Respekt. Und daran hat es gemangelt. Und deshalb, wie auch immer diese Lösung für Grönland aus Sicht des amerikanischen Präsidenten aussehen könnte, eines ist klar, die Zukunft Grönlands wird von den Menschen in Grönland entschieden. In Grönland, von den Menschen, die dort leben, in enger Abstimmung mit dem Königreich Dänemark. Und das haben alle zu respektieren. Das ist übrigens auch geltendes Völkerrecht und auch Recht des NATO-Bündnisses.
Aber die Frage ist ja, wie man jetzt damit umgeht, Frau Miltner, mit dieser. Man hat sich das ja jetzt relativ lange gefallen lassen, auch von der Europäischen Union. Sie haben es eben erwähnt, dass der Deal, was die Strafzölle betrifft, für die Amerikaner günstiger war als für die Europäer. Also war man wirklich ja letztendlich zu sanft da drin? Hätte man vorher viel härter eigentlich verhandeln müssen?
Also wie gesagt, ich glaube, es ist halt nicht so, in der Theorie ist es einfach zu sagen, ja, jetzt muss man, also auf der einen Seite haben wir die Trump-Administration, die ja eine Politik der Stärke macht und der Drohungen, der Maximalforderungen, sehr transaktional und sich dann auf etwas verständigt, was irgendwo dann nicht ganz die Maximalforderungen entspricht, aber schon uns immer noch wehtut. Und in der Theorie müsste man darauf jetzt mit einer ganz klaren Antwort, mit Stärke auch antworten, mit Regeln und mit Grenzen ziehen und zu sagen, jetzt implementieren wir eben Gegenmaßnahmen. Aber wie gesagt, also wird auch eben Kosten für uns verursachen und damit muss man eben umgehen.
Das heißt, Sie glauben aber schon noch, dass das transatlantische Verhältnis, dass es das noch gibt,
dieses Miteinander. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also ich meine, wir müssen diversifizieren, wir müssen De-Risking machen, wir müssen eigenständiger werden in unserer eigenen Sicherheitspolitik und Verteidigungsfähigkeit und wir müssen in den eigenen Binnenmarkt investieren und neue Handelspartner erschließen. So, das müssen wir alles gleichzeitig quasi machen. Auf der anderen Seite sind die USA ja nicht wegzuschubsen. Also sie sind ja da, sie sind unser wichtigster Handelspartner. Sie werden weiterhin ein attraktiver Markt sein, auch für unsere Wirtschaft. Wir können ihn nicht ersetzen, den Markt. Und wir können die USA auch nicht als sicherheitspolitischen Partner ersetzen. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt eben dieses Lavieren und Manövrieren sehen und dieses Austarieren zwischen auf der einen Seite klare Ansagen und dann auf der anderen Seite sofort eben auch nach der Suche einer Verhandlungslösung. Und das ist eben jetzt genau die Frage, wie kann eine Verhandlungslösung im Hinblick von Grönland denn eben aussehen? Ne? Also unter der Voraussetzung, dass die Souveränität des Landes eben aufrechterhalten wird. Und da ist die Frage, was man anbieten kann.
Genau. Also man weiß ja, wie Trump funktioniert. Also wenn er eine Lösung kriegt, die eigentlich gut aussieht, in der aber nicht unbedingt all das drin ist, was er haben will.
Wollte ich gerade sagen, er kann doch eigentlich nicht mehr zurück. Also er hat ja so deutlich gesagt, dass er dieses Grönland haben muss. Es muss ja eine Lösung geben, die ja für ihn gesichtswahrend ist.
Also entweder das, also eine gesichtswahrende Lösung, aber man kennt ja auch von Donald Trump, dass er so ein Thema dann fallen lässt irgendwie, weil was anderes wieder wichtiger geworden ist. Und es gibt ja Möglichkeiten, also zumindest mal in dieser Grönland-Debatte, also soweit ich das verstanden habe, hat Ronald Lauder, also der Kosmetikunternehmer, hat ihm diese Idee mit Grönland irgendwann mal ins Ohr gesetzt und hat gesagt, du musst dir Grönland angucken, das ist strategisch total wichtig und kannst damit auch in die Geschichte Amerikas eingehen. Und das ist ja so ein bisschen Legacy Building, also wie werde ich in der Geschichte dann irgendwann mal wahrgenommen. Und der hat drei Möglichkeiten offeriert, da hat er kürzlich in der New Yorker Zeitung was geschrieben. Und da gibt es unter anderem das Beispiel, was ist es mit so einem trilateralen Abkommen zwischen Amerika, zwischen Dänemark und Grönland. Im Grunde genommen wäre das wie so ein bisschen so ein Aufbrühen des schon bestehenden Abkommens zwischen den drei Partnern. Aber wenn man das noch mal neu bespricht, noch mal ein bisschen schöner macht, also so ein bisschen wie NAFTA, das hat er ja auch noch mal neu verhandelt und es ist letztendlich auch nicht wahnsinnig viel Neues dabei rumgekommen, aber es ist jetzt seins, hat einen neuen Namen. Vielleicht kommt man somit auch schon weiter.
Und er ist eben einfach auch unglaublich gut im Narrative schaffen und im Verkaufen der eigenen Politik gegenüber der Bevölkerung. Und wenn eben dann dabei was rauskommt wie Aufstocken der Militärbasen beispielsweise oder eben ein Rohstoffabkommen, wo die USA einen größeren Zugang eben zu den Rohstoffen haben, wo vielleicht dann eben was drinsteht, dass bestimmte Handelswege offen gehalten und geschützt werden, dass sich die Europäer committen, eben eine bestimmte Sicherheitsarchitektur auch zur Verfügung zu stellen.
Und vielleicht sind das eben Punkte. Donald Trump Base.
Also und solche man verleiht Sachen ihm doch irgendeinen auch Preis richtig dafür. Ja. Also was haben wir gelernt nach einem Jahr Donald Trump, Herr Dreher, wo man sagt, das ist der richtige Umgang mit diesem sehr erratisch regierenden Präsidenten?
Also wir müssen lernen. Und Frau Plättner, ich würde Ihnen an einer Stelle widersprechen, dass Sie sagen, dass dieser Deal, den die Europäische Union mit den USA Mitte letzten Jahres verhandelt hatte, die USA günstiger davon kommen lässt. Ich habe nur gesagt, wir sind konzilianter und das ist auch besser. Das ist, glaube ich, am Ende auch klüger. Die Startbedingungen, die die USA im Verhältnis zur Europäischen Union haben, sind viel besser für die USA. Sie haben einen Kapitalmarkt, sie haben die Tech-Giganten und das eine nährt das andere. Ja, sie haben an der Stelle weniger Regulierung. Kann man darüber streiten, ob die europäische Regulierung an der Stelle gut ist, aber insgesamt für Wirtschaft, Produktion und Handel ist die Regulierung in Europa zu eng. Das ist die Korsette, die da angelegt werden, die engen Unternehmen ein. Ja, und wir müssen lernen aus dieser Situation, wie wir dieses Konziliante an der Stelle, also die Wachstumschancen, die sich die USA durch diese Zollpolitik genommen hat, sind ganz groß zu beziffern und die werden in den nächsten Jahren noch größer werden, weil die Investitionen nicht getätigt werden, gerade aktuell, die sie eigentlich durch die sogenannte oder avisierte, gewünschte Reindustrialisierung des Landes, als Trump antrat, eigentlich gewünscht hätten. Zumindest von ausländischer Seite, deutsche Investoren haben ihr Engagement deutlich reduziert. Also was lernen wir daraus? Ich hoffe mal, einen europäischen Kapitalmarkt, einen Finanzmarkt zu schaffen. schaffen. In die digitale Souveränität zu gehen und wirklich an den vielen Stellen, wo wir Rückstau haben, jetzt bei der Wettbewerbsfähigkeit Gas zu geben und natürlich bei den Freihandelsabkommen das voranzutreiben, weil da draußen auf dem Globus sind ganz viele Wirtschaftsregionen, die sagen, macht mit mir auf Augenhöhe Handelsverträge. Also sogar mit den Indern, das ist ja gut, da sind wir gar nicht so weit entfernt. Indonesien, mit Malaysia, Thailand, Philippinen und so könnte ich die Reihe weitermachen. Ja, arabische Halbinsel, wir standen uns vorher selbst im Wege und haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Oder haben die ja berüchtigten Chlorhühnchen durch unseren politischen Diskurs fliegen lassen. Also solche Dinge hat uns immer abgehalten, die richtigen Dinge zu tun.
Also dass wir Sie noch, Frau Kohlenberg, und dann Herr...
Vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich habe kürzlich mit einem jungen Start-up-Unternehmer gesprochen, der 1400 Mitarbeiter hat in Europa und zu einem der Einhörner gehört, also den sehr erfolgreichen. Und der sagt, es gibt in Europa sehr viel Geld, aber es gibt keine Möglichkeit, als Start-up daran zu kommen. Weil zum Beispiel institutionelle Investoren oder Pensionsfonds dürfen nicht in mich investieren, weil die Risikogruppe zu groß ist. Das gibt es natürlich in Amerika in dem Sinne nicht. Da sind die Pensionsfonds die Hauptinvestoren für sowas, die auch Entwicklung und Innovation und Wachstum treiben. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man auch in Deutschland angehen kann und angehen muss. Und dann wird sich möglicherweise in diesem Sektor auch ein bisschen was tun.
Ich würde sagen, in Deutschland und Europa. Europäischer Verbund ist da ganz wichtig.
Ja. Herr McAllister, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, also wenn man nicht nur so sehr schaut, wo kann man den USA vielleicht jetzt schaden oder etwas dagegen machen, gegen das Verhalten, sondern wo kann man wirklich Europa stärken? Die Freihandelsabkommen haben Sie schon angesprochen, aber warum tun wir uns da so schwer? Warum sind wir da nicht schneller, stärker, mit mehr Selbstbewusstsein?
Wir Europäer müssen auf Augenhöhe mit Washington kommen und das bedeutet eben, dass Europa souverän und wehrhaft werden muss. Und Herr Dreyer hat ja schon einige ganz wichtige Punkte angesprochen. Neben der Handelspolitik möchte ich auch ausdrücklich den Binnenmarkt erwähnen. Der Binnenmarkt ist das eigentliche wirtschaftliche Kraftzentrum der Europäischen Union und angeschlossener Partnerländer wie Norwegen oder Island. Und dieser Binnenmarkt, den es jetzt seit Jahrzehnten gibt, der ist ja nach wie vor erstaunlich fragmentiert. Und das wäre wirklich der konkrete Weg, den wir jetzt gehen sollten, den Binnenmarkt effektiv zu vertiefen und zu vollenden in so wichtigen Bereichen wie Kapitalmarkt und Bankenwesen, aber auch in Bereichen wie Telekommunikation, Energie, Mobilität. Dort gibt es ein Riesenpotenzial, was auch uns entsprechend wirtschaftlich stärken könnte. Also ich hoffe sehr, dass es uns gelingt und dafür werde ich mich auch konsequent einsetzen, dass wir in dieser Legislaturperiode mit Kommission, Rat und Parlament vorankommen bei diesen wichtigen Binnenmarktthemen.
Das heißt,
das zweite Thema ist die
Europäische Union muss...
Wie bitte?
Das heißt, da durch das Agieren von Donald Trump ist man da vielleicht auch gezwungen, das alles mal etwas zu beschleunigen?
Naja, ich meine, wie viele Weckrufe soll es denn noch geben, dass wir endlich in Europa aufwachen und uns auf unsere eigenen Stärken besinnen? Und die Phase der Sonntagsreden muss jetzt auch vorbei sein. Wir müssen konkret ins Umsetzen kommen, von Montags bis Freitags, beziehungsweise 7 Tage rund um die Uhr. Das ist jetzt wichtig. Und wie es eben geschildert wurde, wir müssen jetzt eben sehr vieles auf einmal machen. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit. Und es geht zum Zweiten, wie der Bundeskanzler zu Recht angemerkt hat, auch um die Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union. Wir müssen als Europäer mehr für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung tun. Und das bedeutet am Ende, dass wir den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO stärken müssen. Das bedeutet, die Mitgliedstaaten müssen ihren Beitrag leisten, denn sie sind verantwortlich für die Ausstattung der Streitkräfte. Die NATO definiert die militärischen Fähigkeiten. Und die Europäische Union kann über Rüstungsbinnenmarkt eine bessere koordinierte Rüstungsindustrie mit militärischer Mobilität ihren Beitrag dazu leisten, dass wir insgesamt in Europa, auch in der Verteidigungspolitik, mehr auf Augenhöhe mit den Amerikanern im transatlantischen Bündnis kommen.
Frau Milner, haben wir die Zeit dafür? Weil diese Wünsche werden ja schon lange geäußert und die Ideen darüber, jeder weiß eigentlich, was zu tun ist. Aber es ist natürlich auch nicht ganz einfach mit 27 Mitgliedstaaten. Also haben wir die Zeit eigentlich noch?
wir dürfen uns die Zeit nicht mehr nehmen. Wir müssen tatsächlich ins Machen kommen und aus den Sonntagsreden rauskommen. Ich wollte noch mal zwei Zahlen auch teilen zum Binnenmarkt, um zu illustrieren, wie viel Potenzial da drin steckt und wie fragmentiert tatsächlich der Binnenmarkt ist. Es gibt eine Studie vom IWF, der berechnet hat, was die Barrieren im Binnenmarkt bedeuten würden, wenn man sie umrechnen würde in Zölle. Und dann wäre das im Warenhandel ein Zoll von 44% und im Dienstleistungshandel ein Zoll von über 100%, also 110%. Das ist gigantisch, ne? Und das den Wachstumsschub, den man bekommen würde, indem man die Barrieren abbaut, wäre immens. Das Problem bloß, dass es halt nicht so einfach geht, ne? Also, weil das sind zum Anerkennung, Standards, Zulassungsverfahren. Und da haben halt die 27 Mitgliedstaaten eben teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ansätze nach wie vor. Deswegen finde ich es immer sehr wichtig, nicht alleine auf die EU-Ebene zu schauen und zu sagen, was macht denn da die Kommission und viel zu viele Regulierungen und jetzt kommt das nächste Gesetz und die nächste Direktive, sondern viel ist natürlich auf der Ebene der Mitgliedstaaten.
Also, da könnte dann Deutschland auch mit gutem
absolut, versucht es ja schon auch durch das neue Digitalministerium und das Ministerium eben für Staatsmodernisierung. Aber der Abbau von Bürokratie ist eben nie einfach, weil man sich da eben auch liebgewonnene Zöpfe abschneiden muss. Und hinter jedem Zopf steht eben jemand, der eigentlich ein Interesse daran hat. Und das kostet dann eben auch bestimmten Stakeholdergruppen etwas und damit muss die Politik dann eben auch umgehen und da muss man mutig sein. Also große Reform erfordert eben immer auch viel politischen Mut. Und das eben auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Und dann braucht es Motoren. Es braucht sozusagen zwei, drei Länder, die sich unterhaken und sagen, jetzt gehen wir voran. Deutschland, vielleicht Frankreich, wobei Frankreich eben auch seine eigenen innenpolitischen Probleme hat. Italien, was uns sehr ähnlich ist von der Industrieproduktionsstruktur. Polen, wenn diese Länder eben sagen, wir machen jetzt einen großen Wurf in der Entbürokratisierung, dann wäre das eben total hilfreich. Und dasselbe mit Handelsabkommen. Da sehen wir ja auch, dass Frankreich immer noch auf der Bremse steht. Und auch da brauchen wir sozusagen einen Motor in der EU, die sagen jetzt aber voran.
Die französischen Bauern, die da auch laut protestieren gegen
den Mercosur. Wobei man da, glaube ich, eine Sache schon auch immer noch mal im Kopf haben sollte. Denn natürlich diese Abbauten, das ist natürlich alles auch sind Themen, also die französischen Bauern oder die griechischen Bauern. Das sind natürlich auch alles, wenn das alles eins gemacht wird und nivelliert wird, sind das natürlich alles Motoren, die den rechtsnationalen Parteien in die Hände spielen. Denn diese Themen sind natürlich die Themen, die quasi an die Definition von Souveränität, kultureller Souveränität und Identität gehen. Und ich glaube, das ist auch wiederum nicht ganz so einfach, weil man wird Mächte damit größer machen, die man nicht unbedingt größer machen will. Also dieses Vorangehen der Vereinheitlichung ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Das ist wirtschaftlich wünschenswert, aber ich glaube,
aber wahrscheinlich politisch muss man irgendwas auch aufgeben, damit man was anderes bekommt oder nicht ganz untergeht.
Oder man hat dann Parteien in der Mehrheit, die sowieso kein Europa mehr wollen in der Form.
Ich glaube, wir müssen das Wirtschaftliche stärker in die Waagschale, gerade für diese Länder, auch östlich von uns, die in der Europäischen Union Mitglieder sind, werfen. Deutsche Unternehmen haben in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, und ich könnte weitermachen, so viel investiert und wirklich gut bezahlte Jobs geschaffen, nicht nur vor dem Beitritt und sich dann ausgeruht durch den Beitritt. Der Binnenmarkt hat da geholfen, die Länder zu entwickeln. Also in Polen, die Wachstumsraten, glaube ich, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wären nicht ohne die deutschen Direktinvestitionen in Polen möglich gewesen. Und das haben wir noch nicht geschafft, in politische gemeinsame Entscheidungen umzutransformieren.
Also das wäre eine Möglichkeit, auf diese Strafzölle zu reagieren oder nochmal klar zu sagen, Europa ist eben auch stark. Sie haben am Anfang der Sendung das Anti-Coercion, heißt das, Instrument erwähnt. Das müssen Sie erklären, weil das nicht alle so wissen, was das heißt. Das heißt sozusagen die Handelsbazooka.
Aber vielleicht kannst du mit Mildner da auch wirklich einen Hoffnungswert drin sehen, weil da ist nur eine qualifizierte Mehrheit erforderlich und da funktioniert Europa.
Also das heißt, das ist sozusagen die Bazooka gegenüber den USA.
Ja, ich mag nicht so ganz gerne diesen Begriff. Es ist ein neues handelspolitisches Instrument, was 2023, glaube ich, eingeführt worden ist und was die EU eben wehrhafter und schneller handlungsfähig machen soll, um auf Wirtschaftsprobleme wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen im Ausland reagieren zu können. Und das war damals, das fühlt sich alles schon so lange her, ja, eben eine Reaktion auf handelspolitische Maßnahmen aus China, aber eben auch auf die erste Trump-Administration. Das erste Mal, als man darüber diskutiert hatte, war 2017, 2018. Und was dieses Instrument eben erlaubt, ist ein Arsenal an Maßnahmen, wenn man feststellt, dass im Ausland tatsächlich Abhängigkeiten genutzt, also wirtschaftliche Abhängigkeiten, Interdependenzen genutzt werden, um politische Ziele zu erzwingen. Und dazu gehören einmal die klassischen Zölle, die Gegenzölle, Retorsionszölle. Dazu gehören aber auch Exportbeschränkungen, dass man eben sagt, bestimmte Produkte, Technologien, Rohstoffe dürft ihr nur noch in dem und dem Maße oder gar nicht mehr exportieren. Dazu gehört die Einschränkungen von Investitionen ins
Also ins das würde eigene die USA Land schon oder treffen auf jeden Fall.
Das würde die USA schon treffen. Einschränkung der öffentlichen Auftragsvergabe und Einschränkung des Patentrechts.
Ja.
Aber das ist natürlich schon ganz schön happig, weil das auch so ein bisschen unserem regelbasierten Ansatz widerspricht, dass wir eben Patente beispielsweise schützen. Mhm. Und man schadet sich eben auch schon, also man schadet sich eben auch selber damit.
Ja.
Aber es muss überprüft werden, ob dieser Zwang von anderen Staaten vorliegt.
Mhm. Und es muss verhandelt werden. Ja. Also man muss immer erst mit dem Land verhandeln, bevor dann eben eine solche Maßnahme greift.
Und da gäbe es ja eine Möglichkeit jetzt in Davos, zumindest miteinander wieder zu sprechen. Herr McAllister, Macron hat gesagt, er plant eigentlich nicht, den amerikanischen Präsidenten zu treffen. Friedrich Merz möchte das sehr gerne. Er wird ja morgen in Davos sein. Und dann erwarten wir ja morgen Nachmittag die Rede von Donald Trump. Also was denken Sie, was kann Friedrich Merz da ausrichten? Und was sollte er versuchen auszurichten?
Also ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir auf allen denkbaren und möglichen Kanälen mit Amerikanerinnen und Amerikanern, die in Verantwortung stehen, ins Gespräch kommen. Das ist jetzt ganz entscheidend. Ich meine, mir fällt schon auf, dass in Washington die Stimmen nicht nur bei den Demokraten, sondern zunehmend bei den Republikanern lauter werden, die doch kritisch hinterfragen, ob das Trump'sche Vorgehen gegen Grönland und gegen NATO-Verbündete wirklich so sinnvoll und richtig ist. Und ich habe eine Umfrage heute gelesen, dass 80% der Amerikanerinnen und Amerikaner auch gegen eine rechtswidrige Annexion von Grönland wären. Das heißt, das Thema ist ja nicht populär. Es gibt auch die ersten kritischen Stimmen aus den Reihen der Kirchen, aus den Reihen der Zivilgesellschaft. Das alles ist hilfreich und deshalb sollte jeder zum Telefonhörer greifen, mit Senatoren, mit Abgeordneten, mit Regierungsvertretern sprechen. Aber natürlich entscheidend werden sein die Gespräche mit Präsident Trump. Und ja, keiner weiß, welche Botschaft er morgen mit nach Davos bringt. Er wird sich ja sicherlich wieder etwas überlegt haben. Aber dann ist ihm ganz entscheidend, in diesen kleinen Formaten, im 4-, 6-, 8-Augen-Gesprächen, eben dem Präsidenten deutlich zu machen, America first kann doch nicht heißen America alone. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die Supermacht, sind doch auf Partner und Alliierte angewiesen. Und dass das jetzt eine sehr ernste Phase ist für die transatlantische Partnerschaft und für das NATO-Bündnis. Und auf der Basis der Erkenntnisse, die in Davos gewonnen werden und darüber hinaus, werden dann in der Tat die Staats- und Regierungschefs sich am Donnerstagabend eine erste Meinung bilden müssen. Und dann wird sicherlich die Kommission, auch wie es Frau Mildner gerade dargestellt hat, darlegen, welche Instrumente wir handelsrechtlich zur Verfügung haben. Ein letzter Punkt, es wird natürlich auch vieles davon abhängen, ob die Strafzölle, die bislang nur angedroht sind, die müssen dann auch erstmal tatsächlich in Kraft treten.
Ja.
Aber die Lage ist schon ernst und wir müssen hier ganz selbstbewusst und geschlossen auftreten.
Frau Kronenberg, wie viel Zuversicht haben Sie da und was würden Sie Herrn Merz raten morgen für ein mögliches Gespräch mit Donald Trump?
Ja, Donald Trump mag es ja gern, umschmeichelt zu werden. Das ist ja erstmal die Ausgangslage, die geschaffen werden muss. Da muss man, glaube ich, einfach durch. Und dann in diesem Moment der minimalen Schwäche, die er, glaube ich, selbst spürt, die Midterms kommen, die Wirtschaft flattert so ein bisschen vor sich hin, die ganzen rechtsnationalen Parteien in Europa finden das auch nicht gut, was er macht. Das ist auch nicht gut für ihn.
Okay, sind wir gespannt.
Deshalb würde ich glauben, in so einem Moment einen Kompromiss anzubieten.
Wir sind gespannt, ob das funktioniert. Wir reden darüber morgen wieder in der Phoenix-Runde. Vielen Dank erstmal Frau Kohlenberg, Herr Dreyer, Herr McAllister und Frau Mildner. Morgen in der Phoenix-Runde alle Augen auf Trump Showdown in Davos. Bis dann. Tschüss.